True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Moin.
Das ist aber nett.
Herzlich willkommen hier auf dem Weite Welt Festival in Travemünde. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie hier alle heute Abend begrüßen dürfen zu unserer Live-Folge vom Podcast True Crime Lübeck. Der ein oder andere erkennt jetzt vielleicht meine Stimme wieder. Ich bin Rabea Ozol, Redakteurin bei den Lübecker Nachrichten und Moderatorin im Podcast. Und bei mir hier mit auf der Bühne heute Abend ist auch mein Kollege und Co-Moderator Sven Wede.
Hallo, herzlich willkommen.
Und wir haben natürlich auch einen Gast mitgebracht, der uns heute Abend einen Fall erzählt. Das ist unser LN-Kollege Lars Fehdköter.
Herzlich willkommen auch von mir.
Genau, ich habe schon gesagt, wir nehmen hier heute eine Live-Folge auf. Das heißt, das läuft hier jetzt innerhalb der nächsten guten Stunde, genauso wie sonst bei uns auch im Podcast-Studio. Wir sitzen hier ganz gemütlich zusammen und sprechen über eine spannende Kriminalgeschichte. Und das gibt es dann natürlich auch nochmal zum Nachhören. Das wird nämlich alles aufgezeichnet. Und das können Sie dann auch später nochmal hören bei LN Online oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Genau, vielleicht einen kleinen Unterschied gibt es doch, denn wenn wir im Studio sind, ist natürlich immer der Vorteil, dann können wir auch immer Schnitt sagen und es einfach immer nochmal wiederholen, wenn wir uns verhaspeln. Also das gibt's heute nicht. Also Versprecher kriegen Sie alle kostenlos dazu heute. Dann würde ich sagen, starten wir, oder?
Ja. Wir wollen heute über einen Mann sprechen, der die längste Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht hat. Und wenn er nicht gerade hinter Gittern saß, dann hat er ein Verbrechen nach dem anderen begangen. Banküberfälle, Identitätsdiebstahl, Mord, das sind nur ein paar Beispiele. Und der Mann, um den es heute geht, der heißt Christian Bogner, wobei das eigentlich gar nicht sein richtiger Name ist, aber dazu kommen wir später noch. Lars, du wirst uns heute von Christian Bogner erzählen und du hast uns ein Foto mitgebracht. Ich hoffe, dass die meisten Leute sehen können, es steht hier vorne. Wer es jetzt gerade nicht erkennen kann, wir werden es gleich noch beschreiben und er kann es sich vielleicht später nochmal anschauen. Das Foto zeigt eine ganz eindrückliche Szene an der Außenwand der Justizvollzugsanstalt Lauerhof in Lübeck. Lars, erzähl uns doch mal, was wir da jetzt genau eigentlich sehen.
Ich fange gleich mal an mit der Szenerie, die wir damals vorfinden. Das ist der 26. Oktober 2004. Wir haben damals von Christian Bogner in der LN-Redaktion noch nichts gewusst. Wir wussten nicht, dass es einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands ist. Und wir wussten auch noch nicht, was Sie im Laufe dieser nächsten Stunde erfahren werden. Es beginnt spektakulär und es wird im Verlauf immer gruseliger und immer unheimlicher, unglaublicher. Also wir sehen hier auf dem Bild, ich hoffe, Sie können es sehen, ein Seil, das ist an der Gefängnismauer von Lübeck-Lauerhof, einem der sichersten und bestgesicherten Gefängnisse Deutschlands zu der Zeit. Diese Mauer ist 5,50 Meter hoch, das heißt, unter diesem Bildausschnitt sind noch 3 Meter bis zum Boden. Und wir sehen eine Metallkonstruktion, die eben darüber ragt, mit einer kleinen Plattform oben und wo über die 2 Rollen NATO-Draht, die da gespannt sind und gesichert von 40 Kameras und Sensoren, wie dort sich ein aus Bettlaken der Klinik zusammengeflochtenes Seil runterrankt. Und hier hat sich eben dieser Ausbruch von Christian Bogner abgespielt.
Genau, das ist ja jetzt ein Bild, was man nicht so häufig unbedingt sieht an der Außenwand einer JVA. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen genauer, was sich an diesem Morgen da eigentlich zugetragen hat und wie es zu dieser Konstruktion gekommen ist.
Christian Bogner war inhaftiert und hat an diesem Morgen um 7 Uhr seinen Dienst in der Gefängnisschlosserei aufgenommen. Und er hat dann aber gleich eine Konstruktion, die er in der Zeit vorher gebaut hat, in dieser Schlosserei, eben auf einen Gabelstapler montiert. Er saß dort wegen Geiselnahme, Banküberfälle, war zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Er hat diesen Gabelstapler genommen, ihn gestartet. Er hat das versteckte Eisengerüst, was Sie hier sehen, anmontiert. Sie sehen dort auch hier links, ich kann es hier einmal zeigen, da sind Sprossen, an denen ist er hochgeklettert, hat sich dann auf diese Plattform gestellt und mit einem großen Karabiner dort eben befestigt dieses Seil, hat sich daran runtergelassen und war in Freiheit. Er ist noch kurz von jemandem gesehen worden, von den 40 Kameras ist er möglicherweise gefilmt worden, es kam aber kein Bild von seiner Flucht auf diejenigen im Büro von der Wachmannschaft, die das hätten beobachten können. Nur ein Justizvollzugsbeamter hat ihn draußen gesehen und weglaufen sehen und dann Alarm geschlagen.
Lars, du warst ja damals Leiter der Lokalredaktion Lübeck und bist daher unser Experte hier heute. Kannst du uns vielleicht einmal erzählen, wie habt ihr in der Redaktion davon erfahren und wie habt ihr reagiert?
Es kam ein Anruf bei uns über einen Informanten, Ausbruch in der JVA Lübeck und wir sind sofort in Aufregung gewesen. Es war natürlich morgens, es war vormittags. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis dann nachher am Mittag die Pressemitteilung eben der Gefängnisleitung kam. Und wir haben sofort geguckt, das ist eine große Geschichte, wer kann sich darum kümmern? Wir hatten 2 Polizeireporter und noch einen weiteren Reporter, die sich darum gekümmert haben, ein Fotograf. Hat sich sofort auf den Weg gemacht und unter anderem ja auch dieses Foto gemacht, über das wir sprechen. Und die Polizeireporter und die Kollegen, die damit befasst waren, haben versucht, über Kontakte zur Polizei, zu Ermittlern, zur Staatsanwaltschaft, zur Politik in Stadt und Landesregierung im Landtag Schleswig-Holstein an Informationen zu kommen, an Hintergründe zu kommen. Und wir haben natürlich auch versucht zu recherchieren, wer ist denn da geflohen.
Ist denn die Justizvollzugsanstalt und Polizei, also sind die gleich ganz offensiv dann auch mit den Fakten auf euch zugegangen oder musstet ihr das schon etwas tiefer graben, um mal Informationen zu bekommen?
Das hat schon eine Weile gedauert. Also soweit wir das hinterher dann sehen könnten, hat es ja auch gedauert, bis die Justizvollzugsanstalt und die Ermittler selber gemerkt haben, was da eigentlich wirklich passiert ist und wie unglaublich diese Flucht dann vonstatten gegangen ist.
Vielleicht bevor wir uns damit beschäftigen, wie es jetzt nach diesem Ausbruch weiterging, müssten wir vielleicht einmal gucken, wer dieser Christian Bogner überhaupt ist. Wir haben jetzt ja schon gehört, die Flucht selber war wirklich filmreif, aber während natürlich im Film häufig das dann Helden sind, mit denen man mitfiebert, haben wir es jetzt hier wirklich mit jemandem zu tun, der nicht ohne Grund im Gefängnis saß, der wirklich gefährlich war und ist. Und erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wer dieser Christian Bogner überhaupt ist.
Christian Bogner hieß lange Jahre ganz anders. Und zwar ist er als Bernhard Lenz im April 1956 in Herford auf die Welt gekommen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Seine Verbrecherkarriere beginnt sehr früh. Also er ist schon im Alter von 10 Jahren als Kaufhausdieb und als Fahrraddieb eben aufgefallen. Urkundenfälschung gaben dazu, Betrug und Raub. Es ist hier von 37 Straftaten innerhalb von 18 Monaten die Rede, also in einer Zeit von 18 Monaten, in der er nicht im Gefängnis war. Und seinen ersten Ausbruch hat er schon mit 14 Jahren absolviert. Da ist er nach einer Festnahme durch das Toilettenfenster geklettert und hat sich da eben dem Zugriff entzogen.
Er war ja dann wirklich also schon sehr früh sehr kriminell und es gab ja auch noch mehr Auffälligkeiten in seiner Kindheit. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist er ja in einer Art Sekte aufgewachsen.
Das stimmt. Seine Familie gehörte einer christlichen Vereinigung an, die sehr bibeltreu war, die mehrere Stunden am Tag gebetet hat. Sein Vater war aber auch vielleicht ganz und gar nicht christlich, war sehr gewalttätig, soll ihn auch eben geschlagen haben. Also das war auf jeden Fall eine möglicherweise bedrückende Kindheit. Ob das die Ursache dafür ist, dass er nachher eben weitere Verbrechen begangen hat und auch weitere Ausbrüche, das wissen wir nicht. Er ist aber auf jeden Fall auch aus anderen Anstalten ausgebrochen worden, aus dem Jugendarrest, aus Haftkrankenhäusern, aus dem offenen Vollzug, aus dem geschlossenen Vollzug. Das sind verbrieft auf jeden Fall 8 Ausbrüche in seiner Karriere. Andere Quellen sprechen sogar von weiteren Fällen und viele Medien, auch die Lübecker Nachrichten, haben ihn dann Ausbrecherkönig genannt. Mir ist auch niemand bekannt, auf den diesen Titel eher passen würde oder ihm streitig machen würde.
Und mit zunehmendem Alter werden ja auch seine Straftaten immer schwerer. Kannst du das nochmal beschreiben, wie sich seine Verbrecherkarriere da entwickelt hat?
Ja, das geht dann lange nicht mehr um Fahrraddiebstahl. Also das sind mehrere Raubüberfälle in Osnabrück zum Beispiel gewesen. Da wird er auch dann verurteilt zu einer längeren Haftstrafe, zu 11 Jahren Haft, tritt die an in Celle in der Justizvollzugsanstalt. Da gelingt es ihm aber in der Haft, einen guten Eindruck bei den Menschen dort zu machen. Also er ist da als guter Häftling bekannt. Der Psychologe hat eine hohe Meinung von ihm und befürwortet auch, dass er auf Hafturlaub kommt. Und diesen Hafturlaub 1989 ist das gewesen, nutzt er zur Flucht, kehrt nicht wieder zurück und muss dann aber natürlich sehen, weil er ja keiner geregelten Arbeit nachgibt, dass er zu Geld kommt. Er hat dann Banken überfallen. Er hat eine Sparkasse in Herford zweimal überfallen, und zwar ganz in der Nähe dort, wo er aufgewachsen ist. Er hat in Porta Westfalica, auch dort in der Gegend, eine weitere Sparkasse überfallen. Über 100.000 Mark hat er dabei erbeutet. Er hat ist dadurch aufgefallen, dass er mit der linken Hand eine Waffe hielt und in die Luft geschossen hat, offenbar um seiner Forderung dort Nachdruck zu verleihen. Die bekannte ZDF-Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst hat nach eben diesem Bankräuber gefahndet. Ihn hat das erstmal nicht gekümmert. Er hat eine Zeit lang in Hannover gelebt, aber irgendwann war sein Geld alle. Und dann hat er sich gedacht, er geht zurück zur JVA in Celle, um seine Reststrafe abzusetzen.
Genau, denn tatsächlich, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, den vielleicht nicht jeder weiß. Allein der Ausbruch aus einem Gefängnis zieht keine weitere Strafe nach sich, sondern da geht der Gesetzgeber quasi davon aus, dass es ein natürlicher Drang ist, sich aus einer Gefangenschaft zu befreien. Und tatsächlich hätte er jetzt nicht zwischenzeitlich weitere Verbrechen begangen, hätte er zurückkehren können und seine Reststrafe verbüßen können. Er hat es wahrscheinlich gemacht, weil er davon ausgegangen ist, dass man dort keine Ahnung von seinen Bankrauben hatte, die er zwischenzeitlich begangen hat.
Da hat er sich aber geschnitten. Also diese Banküberfälle waren inzwischen ausermittelt. Es war eben klar, dass er dafür hochgradig verdächtig war. Er wurde dann dafür zusätzlich verknackt zu weiteren 10 Jahren Haft. Also er war da dann wieder eben zurückgeworfen und hatte dadurch Nachteile. Aber es ist ihm auch wieder gelungen, in den 90er Jahren sich dann wieder beliebter zu machen bei den Verantwortlichen bei der Anstandsleitung. Er hat in Celle den geplanten Aufstand von Mitgefangenen verpetzt, verraten. Und wahrscheinlich hat er das getan, weil er sich davon Vorteile versprochen hat und eben auf gut Kind machen wollte. Es ist dann so gewesen, dass er eben dann ein bisschen Rache befürchten musste von den verratenen Mitgefangenen. Ihm wurde dann gestattet, dass er verlegt wird in die JVA Lingen. Und ihm wurde außerdem zugestanden, dass er sich einen neuen Namen zulegt. Und er hat dann von seiner Geburtsstadt Herford, dort hat er dann sich einen Namen aussuchen dürfen. Er hat sich dann für den Namen Christian Bogner entschieden. Und in manchen Quellen ist zu lesen, dass das eine Reminiszenz wäre an Willy Bogner, an den Mode- und Skikönig aus Deutschland. Er ist ja auch sehr modebewusst, hat sich gerne gut gekleidet, ist auch mal in einer Bognerjacke vor Gericht erschienen. Vor 3 Jahren hat er allerdings in einem Interview erklärt, er würde sich mit diesem Namen, den hätte er ausgewählt, weil eine Romanfigur von Heinrich Böll Bogner heißt.
Aus dem Gefängnis in Lingen, wir können es fast erwarten, ist er aber auch wieder ausgebrochen. Ne? Wie ist ihm das denn gelungen dieses Mal?
In Lingen ist er über das Dach der Gefängnisschlosserei, es war wieder damals schon eine Gefängnisschlosserei, ist er entkommen und getürmt. Und da ist es ihm gelungen, dass er wirklich 5 Jahre außerhalb der Haft war, in Freiheit, unentdeckt, hat dann aber mehrere Banküberfälle auch eben verübt, um eben zu Geld zu kommen, und ist dann schließlich wieder gefasst worden.
Und dann ist er ja in die JVA nach Lübeck gekommen, also das Gefängnis, das wir als Lauerhof kennen. Jetzt war ja der Gerichtsprozess und auch die Straftaten, aber alle nicht in Schleswig-Holstein. Wie kam er denn dann nach Lübeck?
Der Prozess war in Bückeburg in Niedersachsen, also gar nicht so weit weg von Lübeck, ist dann nach Lübeck verlegt worden, offenbar weil die Erfahrungen in den niedersächsischen Gefängnissen eben nicht so gut mit ihm waren und Lübeck wirklich für Schleswig-Holstein, aber auch bundesweit als eines der sichersten Gefängnisse eben eins für die harten Jungs war und eins eben, aus dem man eigentlich kaum ausbrechen kann.
Und wir haben es ja schon erfahren, trotzdem ist es ihm ja auch da wieder gelungen. Da muss er sich ja wahrscheinlich wirklich was, ja, haben einfallen lassen, damit er das wieder hingekriegt hat. Wie ist ihm das gelungen? Da hat er wahrscheinlich auch lange Vorbereitungen treffen müssen. Wie war das?
Also erstmal zur Situation dort im Gefängnis. Die Schlosserei galt als möglicherweise unterbesetzt. Also es soll auch davor schon Beschwerden gegeben haben, dass dort zu wenig Personal ist. Wir können uns das mal vorstellen. 14 bis 15 Häftlinge und 2 Aufseher. Das waren große, mehrere unübersichtliche und verwinkelte Räume. Und dort wurden Zäune, Gitter hergestellt, Kerzenständer und in großer Stückzahl auch Verkeilungsstangen für LKW. Also das sind Stangen, mit denen man die Ladung sichern kann. Und aus solchen Stangen ist offenbar auch eben diese Konstruktion, die Bogner auf den Gabelstapler gesteckt hat, eben gefertigt worden. Diese Metallteile hat er in der Schlosserei eben in dem Container für Schrott und für Altmetall versteckt. Und er hat eben, das ist ja nicht eine Sache, die man eben an einem Morgen oder an einem Tag herstellen kann, er hat offenbar über viele Monate, wahrscheinlich weit über ein Jahr, an seiner Flucht geplant und eben auch schon etliche Wochen eben an dieser Metallkonstruktion gearbeitet. Er hat sich für den Gabelstapler auch schon mit von langer Hand vorbereitet einen Nachschlüssel besorgt. Und zwar hat er dort mit einem Handy, was sein Bruder ihm besorgt und ins Gefängnis gebracht hat. Mit diesem Handy hat er bei der Herstellerfirma des Gabelstaplers angerufen, sich unter falschen Namen und einem Vorwand dort gemeldet und denen wirklich, die wirklich dazu gebracht, einen Nachschlüssel für diese bestimmte Nummer des Gabelstaplers für genau das Zündschloss an eine Adresse zu schicken, hinter der sich dann sein Bruder verbarg. Und Sie können sich's vorstellen, auch dieser Schlüssel ist dann auf einem nicht ganz erlaubten Wege in das Gefängnis gelangt.
Daran sieht man ja auch, wie ja manipulativ er sich letztendlich verhalten haben muss gegenüber den anderen, sowohl den Leuten da von der Firma, aber auch ja in der JVA. Also, dass ihm dann niemand auf die Schliche gekommen ist, obwohl er ja wirklich so lange daran gearbeitet hat und ja auch wirklich viel vorbereitet hat, große Sachen gebaut hat. Man sieht es ja da, das versteckt hat. Dass ihm da einfach niemand auf die Schliche gekommen ist.
Also offenbar ist er jemand gewesen, der trotz seiner kriminellen Ader eben sehr charmant gewesen ist und Leute schnell für sich einnehmen konnte und überzeugend war und charmant. Er galt auch in Lübeck als, trotz seiner ganzen Ausbruchsgeschichte, als ein vorbildlicher Gefangener. Er soll sogar Besucher durchs Gefängnis geführt haben. Also solche Dinge, die im Nachhinein unglaublich scheinen. Und er hat eben durch diese manipulative Art offenbar auch der Gefängnispsychologin gefallen. Auf jeden Fall hat sich hinterher herausgestellt, dass diese Psychologin von ihm ein Stofftier bekommen hat und zu Hause aufbewahrt hat.
So ist es ihm dann also gelungen, tatsächlich zu fliehen. Was macht denn ein Christian Bogner, wenn er die JVA Lübeck auf diese Weise verlassen hat zuerst? Wo geht er hin?
Es gibt eine Zeugenaussage, die sagt, dass er an dem Vormittag noch, als er mit dem, als er das Gefängnis verlassen hat, in einem Café sich gestärkt hat in der Engelsgrube und dort gefrühstückt hat. Und als dann im Radio eine Meldung war, ein Ausbrecher in Lübeck sei auf freiem Fuß, hätte er eilig das Lokal verlassen, hat wahrscheinlich noch gezahlt. Aber das ist es, was wir wissen. Und dann wissen wir auch, dass eben sein Bruder ihm geholfen hat und eben auch dabei geholfen hat, diesen Ausbruch langfristig und intensiv vorzubereiten. Dieser Bruder hat ihm einen Mercedes-Kombi angemietet und in der Nähe des Gefängnisses eben bereitgestellt, den Schlüssel auf dem Hinterreifen. Und mit diesem Wagen ist Christian Bogner an dem Tag seiner Flucht nach Eutin gefahren und dort hat er sich um 14 Uhr verabredet. Er hat sich verabredet mit einem Landschaftsgärtner aus Eutin, 14 Uhr. Die beiden sind dann, der ist erwartet worden, also sie haben auch vorher schon telefonischen Kontakt gehabt. Und dieser Landschaftsgärtner ist dann mit ihm ins Auto gekommen. Sie beide sind eingestiegen und nach Süden gefahren.
Genau, und das ist ja auch wichtig zu sagen an dieser Stelle, weil dieser Gärtner, der hatte ja eine ganz andere Vorstellung als Christian Bogner davon, wie jetzt dieser gemeinsame Ausflug ja weitergehen würde.
Fangen wir mal an mit der Sicht von diesem Landschaftsgärtner. Der war vor über einem Jahr dem Bruder von Christian Bogner aufgefallen, weil er Christian Bogner so ähnlich sehe. Dann hat der Bruder einen Kontakt hergestellt und auch eben die Telefonnummer von diesem Gärtner seinem Bruder zur Verfügung gestellt. Der hat sich dort gemeldet und ausgegeben als Arbeitsvermittler, der von einer Arbeitsvermittlungsagentur kommt. Der hat ihm Briefe zukommen lassen mit Firmensigne, die natürlich gefälscht waren, aber gut aussahen und offenbar diesen Landschaftsgärtner überzeugt hatten. Der hatte Schwierigkeiten, einen guten Job zu finden. Und Christian Bogner hat dann eben unter falschem Namen ihm Hoffnung gemacht, dass er einen Job für ihn hätte. Er hat ihn gebeten, einen ausführlichen Lebenslauf mit allen Einzelheiten zu seinem Vorleben und zu seiner Ausbildung abzugeben und hat ihm dann wenige Wochen vor diesem Fluchttag die Hoffnung gemacht, dass er einen Job bekommen würde, bei Daimler-Benz in Sindelfingen als Landschaftsgärtner zu arbeiten. Das war natürlich für den Gärtner in Eutin eine großartige Aussicht. Es war auch jemand, der kaum Freunde hatte, kaum Familie hatte, also der relativ einsam dort lebte in Eutin. Und der hat wirklich dann vor diesem Termin seine Wohnung gekündigt. Er hat dem Arbeitsamt Bescheid gesagt, er kommt nicht mehr, er hat einen Job in Süddeutschland, hat sich dort abgemeldet. Er hat seine Wohnung weiß gestrichen, er hat seine Sachen in Kartons gepackt und war eigentlich abreisebereit, bereit für ein neues Leben, in einem neuen Job, in einem anderen Teil Deutschlands. Und mit dieser Hoffnung ist er eben gerne eingestiegen. Beide sind auch noch südlich von Hamburg in einer Raststätte gewesen. Da war wohl auch noch alles in Ordnung. Und nach der Vorstellung von diesem Gärtner, das ist seine Sicht der Dinge gewesen.
Aber Christian Bogner hatte da ja leider einen ganz anderen Plan.
Ja, das kann man sagen. Der hatte einen ganz anderen Plan. Und den hat er dann auch offenbar verwirklicht, eben kurz nach dieser einen Rast. Christian Bogner hat den ihm so ähnlich sehenden Gärtner dort getötet und er hat die Leiche vergraben in der Lüneburger Heide und ist dann mit dem Auto wieder nach Schleswig-Holstein gefahren. Er hat schon an dem Nachmittag mit der EC-Karte von dem Gärtner 1000 Euro abgehoben. Das ist auch hinterher eben im Prozess und durch Ermittlungen eben rausgekommen, dass er da von einer Kamera aufgenommen worden ist. Das heißt, er hat ganz gezielt schon mit dieser Identität des Gärtners versucht, Profit daraus zu schlagen und eben an Geld zu kommen.
Das ist ja wirklich wahnsinnig skrupellos, wie er da auch vorgegangen ist. Aber bei Christian Bogner war es ja nicht das erste Mal, dass er sich so verhalten hat, oder? Wenn man da mal einen Blick in seine Vergangenheit wirft.
Ja, und deswegen ist auch so unglaublich, dass es so lange gedauert hat, bis ihm diese Tat nachgewiesen wurde. Das hat wirklich Wochen gedauert, auch nach der Festnahme noch, auf die wir noch zu sprechen kommen, dass eben diese Tat wirklich aufgeklärt wurde. Es ist schon damals, als er über fünf Jahre frei war, hat Christian Bogner unter einer fremden Identität gelebt, unter dem Namen Thomas R. Das ist ein Jugendfreund gewesen, den er offenbar getroffen hat und der seitdem verschwunden ist. Der wurde nie gefunden. Es wurde zwar ein Mordverdacht gegen ihn ausgesprochen, also es wurde auch versucht vor Gericht, ihm dort einen Mord nachzuweisen. Das ist aber mangels der Leiche und mangels anderer wirklich zwingender Beweise nicht gelungen. Er ist dann also nur für Raubüberfälle und Banküberfälle verknackt worden, weswegen er ja auch in Lübeck saß und nicht wegen Mordes. Aber dass jemand mit dieser Geschichte, die ja eigentlich Ermittlungsbeamten und Polizisten bekannt ist, mit dieser Geschichte dann eben nochmal diese Gelegenheit dann bekommt, so ein Verbrechen zu begehen, was so perfide ist und so gruselig, das ist wirklich unglaublich.
Allerdings hat es ja damals wirklich 5 Jahre gedauert, bis sie ihn geschnappt haben. Und diesmal geht es ja wirklich schneller. Erzähl uns doch mal, wie ist die Polizei Buckner auf die Schliche gekommen und wie schnell vor allem?
Es ist so gewesen, dass natürlich die Ermittler sofort versucht haben, ein mögliches Umfeld von Buckner auszumachen und Freunde, Bekannte auszumachen und die zu beobachten, zu verhören, zu observieren. Es ist dann ein Mitgefangener, mit dem Buckner viel Kontakt hatte, in die Finger der Ermittler geraten, der Freigang hatte, der Freigänger war. Der konnte also tagsüber aus der Haftanstalt raus und muss zur Nacht wiederkommen. Der war also offenbar wegen guter Führung, hatte da einen anderen Status als Buckner oder andere schwere Verbrecher. Und mit dem ist die Polizei dann ins Gespräch gekommen und hat ihn dazu gebracht, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, hat die Polizei zumindest gehofft. Und tatsächlich, 4 Tage nach der Flucht, hat sich dieser Mitinsasse dann eben bei der Polizei gemeldet und gesagt, in der Wohnung, in der er eben sei, würde Buckner in 10 Minuten später eben ankommen. Die Polizei sollte sich beeilen und dort könnte sie ihn möglicherweise fassen.
Und wie haben Sie ihn dann geschnappt? Also sind dann ja wahrscheinlich schnell hin. Und haben Sie ihn noch davor auf dem Weg gefasst oder haben Sie ihn in Empfang genommen?
Die Polizei, ein Sondereinsatzkommando, hat sich zu diesem Gebäude begeben, hat sich außen postiert und sind aber auch in der Wohnung gewesen. Und dann hat es irgendwann geklingelt. Es ist eine Wohnung gewesen in der Trappenstraße, das ist also in St. Lorenz Nord. Man würde ja denken, jemand auf der Flucht, der würde erstmal versuchen, weit wegzukommen. Das war also ganz in der Nähe von der LN-Redaktion, auch nicht so weit weg vom Gefängnis, also alles in Lübeck. Dort hat er eben geklingelt. Ein Polizist hat ihm aufgemacht und gefragt, wer er sei.
Genau, ich glaube, er war als Handwerker verkleideter Polizist, ne?
Ja, der hat zunächst so getan, als sei er eben Handwerker und öffnet die Tür. Christian Buckner hat sich dann mit dem Namen des Gärtners vorgestellt. Der Polizist hat dann irgendwann gesagt, dass er Polizist sei und ihn weitere Dinge gefragt. Und irgendwann wollte Christian Buckner zum Auto gehen und eben die Ausweise, Führerschein und sowas vorlegen. Hat er auch getan und war aber offenbar noch nicht im Bewusstsein, dass ihn gerade die Polizei wirklich fasst. Aber irgendwann haben sie eine Unähnlichkeit festgestellt, die dann eben Christian Buckner doch mit dem inzwischen ja schon getöteten Gärtner aufweist. Der hatte nämlich hier ein Muttermal und den Beamten fiel dann irgendwann auf, dass Christian Buckner dieses eben nicht besaß. Sie nahmen ihn fest.
Und hatte sich irgendwie gewehrt oder dann nochmal versucht zu fliehen? Oder?
Es gab keine Gewalt, er ist nicht weggerannt, er ist dann mit den Beamten mitgekommen und war am Nachmittag dieses 4. Tages schon wieder dort, wo er ausgebrochen war, in der JVA Lübeck, Lauerhof.
Nun haben wir vorhin schon kurz gesagt, also dass allein ein Ausbruch ja keine neue Strafe nach sich zieht. Nun war er aber des Mordes verdächtig an dem Gärtner, also muss es ja auch nochmal einen neuen Prozess gegeben haben. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das abgelaufen ist?
Das ist tatsächlich ein Dreivierteljahr nach dem Ausbruchsversuch und der Festnahme hat es einen Mordprozess gegeben am Landgericht Lübeck mit vielen Zeugen und großem Aufwand und auch sehr großem Medieninteresse. Er ist angeklagt gewesen wegen Mordes. Auch sein Bruder saß mit auf der Anklagebank, der eben wegen Beihilfe dort sich verantworten musste. Und es hat, soweit ich das weiß, hat es etwa 1 Jahr gedauert, bis dann eben das Urteil fiel.
Es war ja auch, glaube ich, unstrittig erstmal, dass Buckner für den Tod des Gärtners verantwortlich war. Er hat doch die Polizei auch selber dahin geführt, zu dem Ort, wo er die Leiche versteckt hat, richtig?
Richtig, er hat der Polizei eben den Ort bekannt gegeben und dort wurde ja auch dann der Leichnam gefunden. Das war einige Wochen nach der Tat. Also es wurde nicht mehr durch die Obduktion, nicht mehr die Todesursache ganz strikt bewiesen. Aber er hat eben der Polizei gesagt, dort ist es gewesen.
Aber vor Gericht hat er sich dann mutmaßlich eine neue Geschichte ausgedacht und erst einmal nicht gesagt, dass es ein geplanter Mord war, um die Identität zu klauen, sondern was war denn seine Erklärung, warum der Gärtner sterben musste?
Ganz genau, seine Version ist so gewesen, er ist mit diesem Herrn, mit dem er angeblich auch schon lange befreundet gewesen sei, eben im Auto gefahren. Er hätte dann irgendwann gesagt, er hätte eine Verspannung an der Schulter, die er sich bei dem Ausbruch und beim Herabspringen von dem Seil an der Gefängnismauer zugezogen hätte, ob er nicht eine kleine Massage an der Schulter bekommen könnte.
Da waren Sie doch im Auto oder waren Sie da schon irgendwo unterwegs?
Sie sind unterwegs gewesen und angeblich sind Sie da aus dem Auto ausgestiegen, aber da gibt es widersprüchliche Hinweise. Möglicherweise hat Christian Bogner die Geschichte auch unterschiedlich erzählt. Auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass eben der Gärtner laut Bogner mehr wollte, als nur ihnen die Schulter zu massieren und zudringlich geworden sei. Und Bogner sei dabei ausgetickt und hätte die Beherrschung verloren. Dann setzte er aber seine Erinnerung aus und als er wieder zu sich kam, habe er den Gärtner tot neben sich liegen sehen, mit einer roten Krawatte um den Hals, die Bogner vorher getragen hatte, offensichtlich erwürgt. Aber er hat sich darauf rausgeredet, dass er eben nicht wusste, was ihm da geschehen sei und er sich nur eben sehr bedrängt gefühlt habe.
Also natürlich keine Erinnerung, aber das hat ihm das Gericht nicht geglaubt, oder?
Nein, das Gericht ist dem nicht gefolgt. Sie haben eben auch durch die Taten, die ja nun vor Gericht auch nochmal zur Sprache kamen, also diese Vorgeschichte mit dem Fall, ich bringe jemanden zur Seite oder sorge für dessen Verschwinden und nehme dessen Identität an. Das sind ja erstaunliche Parallelen. Deswegen ist ihm das Gericht nicht gefolgt bei seiner Argumentation, sondern ist bei diesem harten Mordvorwurf, um eine Identität zu erschleichen, geblieben.
Zumal er ist ja auch bei seinem Muster geblieben. Er soll ja auch damals, im anderen Fall, soll es auch um einen Job gegangen sein, den er dem Thomas R. vermitteln wollte. Also das war ja schon sehr auffällig. Ne? In einem Prozess ist es ja auch immer so, dass es dann ein Sachverständigen, eine Sachverständige gibt, die ein psychiatrisches Gutachten anfertigt. Das wäre es natürlich einfach wirklich sehr interessant in diesem Fall. Was hat denn das Gutachten darüber ausgesagt, was Bogner für ein Mensch ist?
Da sind ja nicht nur die Gutachten der Psychologin selber zur Sprache gekommen, sondern sie hat dann auch abgezielt auf frühere Beurteilungen von Bogner. In seiner Kindheit ist er schon genannt worden, ein hartnäckiger und fantasievoller Lügner. Schon in seiner Jugend ist ihm ungewöhnlich hohe Intelligenz beschieden worden. Mit 23 Jahren hat es einen Intelligenztest gegeben, der ein IQ von 160 ergeben hat. Das ist hochintelligent. Das ist weniger als 0,1% der Menschen, also so klug offenbar. Und mit 24 Jahren hat eben jemand über ihn geurteilt, er erwarte, dass dieser Mensch schwere Verbrechen begehen werde und ein haltloser Psychopath sei.
Und er hat doch auch noch mal versucht, eine dritte Version zu liefern. Hat er, also für den Mord, hat er nicht auch noch mal erzählt, er würde Stimmen hören, die ihm das befohlen haben?
Er hatte damals in dem Prozess, aber auch schon bei früheren Verbrechen gegenüber der Polizei oder gegenüber der Justiz vor Gericht, eben behauptet, er würde Stimmen hören, die ihm zu bestimmten Taten eben gedrängt hätten. Es ist aber auch bei Gericht bei diesem Lübecker Mordprozess eben so gewesen, dass die Psychologin, die Gutachterin gesagt hat, dafür gibt es eigentlich keine Hinweise, dass das in solchen Fällen eben wirklich jemandem die Verantwortung für diese Tat abnimmt und solche Stimmen tatsächlich von Bogner zu hören gewesen sein sollen.
Ja, dazu kann ich vielleicht noch mal kurz einen kleinen Tipp abgeben, denn morgen am 25. August erscheint ja noch eine reguläre Folge von True Crime Lübeck und da haben wir nämlich mit einer forensischen Psychiaterin gesprochen, Dr. Christine Heisterkomp. Und genau die erklärt dann nämlich auch mal, was denn eigentlich wirklich psychiatrische Erkrankungen sind, weswegen oder wegen derer man dann in die Forensik kommt und eben nicht in die ins normale Gefängnis. Und warum eigentlich zum Beispiel jemand wie ein Bogner ein Psychopath sein kann, das aber keine psychiatrische Erkrankung ist. Denn er ist ja auch nicht in die Psychiatrie gekommen, sondern ins Gefängnis wieder. Wie fiel denn das Urteil aus?
Das Urteil war klar und hart. Urteil lebenslänglich wegen Mordes mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also die Version von der spontanen Flucht und wurde ihm nicht abgenommen, weil eben auch sein Bruder dann vor Gericht gegenteilige Versionen deutlich gemacht hat und gesagt hatte, er hätte die Schaufel und den Spaten und die Kabelbinder, die nämlich auch im Kofferraum dieses Fluchtfahrzeugs waren, schon Wochen vorher besorgt und das sei eben alles geplant gewesen. Auch die Behauptung von Bogner, dass er mit diesem Gärtner schon befreundet gewesen sei, hat sein Bruder im gleichen Prozess eben widerlegt, weil der natürlich seine eigenen Interessen im Blick hatte. Der wollte nur wieder behaupten, er hätte mit dem Mord nichts zu tun und von diesen Plänen nichts gewusst und kam damit wiederum nicht durch. Also da haben sie sich vor Gericht eben, so viel sie sich auch geholfen haben, vorher das selber ein bisschen schwer gemacht. Und eine Revision von Bogner gegen das Urteil wurde dann abgelehnt. Also er hat lebenslänglich bekommen mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Welche Strafe hat denn sein Bruder bekommen? Der hat ja, glaube ich, behauptet, er hätte jetzt von Mordplänen nichts gewusst, sondern hätte gedacht, sein Bruder braucht die Schaufel, um sich eventuell irgendwo im Wald ein Versteck zu graben.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er das versucht hat. Er hat 3 Jahre und 3 Monate als Urteil bekommen wegen Beihilfe zum Mord. Also nicht wegen Beihilfe zur Flucht, sondern wegen Beihilfe zum Mord.
Also ist Bogner dann wieder zurück ins Gefängnis gekommen. Wo genau er gelandet ist und wie es dann weiterging und wie es ihm auch heute geht, darüber wollen wir ja gleich noch einmal sprechen. Erstmal würde ich gerne noch mal wissen von dir, Lars, wie ging es denn in der JVA in Lübeck weiter? Hatte das da auch Konsequenzen?
Hatte es. Also zum einen wurde noch mal umgebaut. Die Schlosserei ist heute und kurze Zeit danach eben nicht mehr in der Nähe der Außenmauer gewesen. Es wurde einiges auch noch in den letzten Jahren eben teuer umgebaut, die Sicherheitsvorkehrungen immer weiter verschärft. 3 Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt wurden von ihren Aufgaben entbunden. Der Leiter hat zwischendurch im Ministerium gearbeitet und nicht in der JVA. Und das sind eben die Dinge, die im Gefängnis selber verändert worden sind.
Und waren diese Maßnahmen erfolgreich oder hat es nochmal wieder Ausbrüche gegeben in Lübeck?
Soweit ich weiß, ist seitdem keiner mehr erfolgreich ausgebrochen.
Und übrigens fällt mir gerade ein, Sie haben auch eine ganz neue Mauer gebaut. Also wenn man heute mal vorbeifährt und sich das Bild merkt, wird man sehen, dass das ganz anders aussieht heute.
Ja, es ist schon auch mehr Hightech da verbaut und auf jeden Fall hat die Klinikleitung, haben eben die Verantwortlichen versucht, aus dieser Erfahrung eben auch zu lernen und möglicherweise werden sie auch eines Tages eines Besseren belehrt, weil dann doch wieder jemand klüger ist und schlauer und eben es doch gelingt. Wir wollen es nicht hoffen.
Zumindest haben wir jetzt ja schon mal mitbekommen, dass es zumindest damals ja oftmals wirklich möglich war, viele Sachen auch reinzuschmuggeln. Ich sag mal, Handy, Nachschlüssel. Ne?
Aber es hatte ja nicht nur in der JVA, glaube ich, Konsequenzen, ne? Sondern der Fall und diese ganze Fluchtgeschichte von Christian Bogner in Lübeck hat ja in ganz Schleswig-Holstein auch Wellen geschlagen.
Ja, unbedingt. Also die Justizministerin Anne Lüttges von den Grünen damals, die kam schwer unter Beschuss, musste sich da verantworten. Es hat wirklich im dann folgenden Landtagswahlkampf eine große Rolle gespielt und es gibt auch politische Experten, die sagen, das hätte das Quäntchen bedeuten können, dass damals eben Rot-Grün bei der Landtagswahl seine Mehrheit verloren hat. Also das hat mit Sicherheit der rot-grünen Landesregierung im Wahlkampf nicht genützt.
Christian Bogner kam dann natürlich nicht zurück nach Lauerhof. Was wurde denn aus ihm? Wo ist er heute?
Er ist heute in der JVA Oldenburg. Nach wie vor ist er im Gefängnis. Er ist jahrelang in 3 verschiedenen Gefängnissen in Niedersachsen, in Celle, in Sehende und eben in Oldenburg jeweils für eine Zeit geblieben. Und musste dann wechseln, wurde mit Hubschrauber und SEK unter großem Aufwand und mit verbundenen Augen und gefesselt in einen Hubschrauber gebracht und dann eben ausgeflogen zur nächsten Justizvollzugsanstalt, weil man befürchtet hatte, wenn er zu lange oder mehrere Jahre an einem Platz ist, dass es ihm dann doch wieder gelingt, den Leuten irgendwas vorzuschnacken und sie um den Finger zu wickeln und dann doch irgendwie wieder in die Situation kommt, dass er ausbrechen kann oder ein Verbrechen begehen. Das ist über viele Jahre so gegangen und soweit wir jetzt wissen, seit 2020 ist er nur noch in Oldenburg, aber nach wie vor in Einzelhaft.
Er ist ja, hat ja aber genau auch mal versucht, gegen diese Haftbedingungen vorzugehen. Was hast du da für Informationen?
Er hat tatsächlich über seinen Anwalt deutlich machen wollen, dass das Folter sei, dass eben auch diese Durchsuchung vor dem, er hatte die Möglichkeit, jeden Tag eine Stunde Hofgang zu machen. Das hat aber gar nicht jeden Tag in Anspruch genommen, weil das eben verbunden war mit einer Ganzkörperuntersuchung vorher und nachher. Das sei ihm sehr unangenehm gewesen. Er hat irgendwie bis bei 15.000 solchen Ganzkörperuntersuchungen habe er aufgehört zu zählen, hat er mal in einem Interview gesagt. Und sein Anwalt und er sind aber mit dieser Auffassung, das sei Folter, vor Gericht gescheitert. Sowohl das Gericht als auch die Klinikleitung als auch das Justizministerium in Hannover sind der Ansicht, dass eben diese Einzelhaft nach wie vor gerechtfertigt ist.
Damals, nachdem er verhaftet wurde, gab es eine Schlagzeile in LN, die hieß Bogner für immer hinter Gittern. Gehst du davon aus, dass er jemals wieder freikommt oder wird er sein Leben lang im Gefängnis bleiben?
Ich glaube, die Umstände sind so, also mit dieser ganzen Geschichte und diesen vielen Ausbrüchen und diesen vielen abwegigen Verbrechen, die er begangen hat, dass das tatsächlich so ist, dass er nie wieder freikommt.
Lars, du hast uns jetzt die Geschichte von Christian Bogner so anschaulich erzählt. Du warst ja auch damals als Lokalchef in Lübeck bei den Lübecker Nachrichten wirklich ganz nah dran an diesen ganzen Geschehnissen. Aber es war ja nicht das erste Mal, dass du mit einem Schwerverbrecher in Lübeck zu tun hattest. Ein paar Jahre vorher erst hattest du ja, das war 1999, glaube ich, Hartmut Kranz sogar im Gefängnis persönlich besucht. Und wem jetzt der Name Hartmut Kranz auf Anhieb nichts sagt, wir haben da auch schon einmal mit dir in Staffel 1 drüber gesprochen. Hartmut Kranz wurde damals verurteilt wegen Mordes an seiner Frau Monika Kranz. Ihre Leiche wurde zwar nie gefunden, bis heute nicht, aber sie ist verschwunden. Und ja, man geht davon aus, dass er es war. Er wurde deshalb auch verurteilt. Und du hast mit ihm damals gesprochen, du hast ihn im Gefängnis besucht, ihn interviewt und ihm wirklich ja auch direkt gegenüber gesessen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, Christian Bogner im Gefängnis zu besuchen, die Möglichkeit besteht ja theoretisch, denn er lebt ja noch, er ist ja noch im Gefängnis, würdest du das machen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe damals bei Hartmut Kranz im Gefängnis, ist das auch nicht einer der Termine in meinem Journalistenleben, der mir leicht gefallen ist. Also es war schon auch eine gewisse Unbehaglichkeit. Ich sitze da mit einem mutmaßlichen Mörder. Ich habe damals auch die Überzeugung gehabt, er ist der Mörder seiner Frau gewesen, mit dem in einem Raum und ihm gegenüber. Das war schon so, dass ich da nicht besonders entspannt gewesen bin. Jetzt bei Christian Bogner liegt das in meiner Vorstellung nochmal zwei Spuren gruseliger. Also wenn mein Chefredakteur sagt, fahr da hin, mach da ein Interview, dann würde ich das machen, aber ich würde mich, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereiten. Ich würde mit anderen Journalisten sprechen, die es gegeben hat, die schon bei ihm in der Zelle waren. Ich würde auch mit anderen Menschen darüber sprechen und mir Rat holen, weil ich glaube, dass die Gefahr, dass jemand dich so um den Finger wickelt und manipuliert, also ich wüsste nicht, ob ich dem so ohne weiteres, also ohne eine gute Vorbereitung gewachsen wäre. Also ich hätte davor Schiss. Und ich weiß von einem Journalisten, der 2018 mit Bogner sich getroffen hat und eine Reportage über dessen Leben im Gefängnis und über seine Verbrecherkarriere geschrieben hat. Und dieser Journalist hat sich nicht Bogner ausgesucht, um diese Geschichte zu machen, sondern Bogner hat diesen Journalisten angeschrieben und gesagt, können Sie sich vorstellen, mich zu besuchen, mich zu interviewen und meine Geschichte zu erzählen. Und ich habe mit diesem Journalisten selber gesprochen, der hat auch gesagt, okay, er musste sich da erstmal drauf einlassen und hat dann aber eben eine Geschichte aufgeschrieben, die vielleicht nicht ganz so in Bogners Sinne war. Der hat sich dann nochmal an ihn gewendet und irgendwann aber den Kontakt abgebrochen. Aber so die Vorstellung, da ist jemand, der ja auch vielleicht noch lange lebt und der dann meine Adresse kennt oder vielleicht meine E-Mail-Adresse, das wäre mir nicht angenehm.
Und der ja vielleicht auch noch mal wieder ausbricht aus dem Gefängnis. Man weiß ja. es ja nicht.
Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Also dann aber, du musstest ja nicht zu Herrn Bogda, aber vielen Dank, dass du sozusagen dann so mutig warst, uns den Fall zumindest zu erzählen hier.
Sehr gern.
Ich denke, man kann tatsächlich einiges daraus lernen. Zum Beispiel, dass die schlimmsten Verbrecher oft halt die sein können, die besonders freundlich und eloquent daherkommen. Und vielleicht auch, dass es keine gute Idee ist, wenn man diese einmal habhaft ist, wenn man da in der Aufmerksamkeit nachlässt. Das Gute ist ja, das hat man in der JVA Lübeck und auch jetzt in Oldenburg ja nicht getan. Alle haben aus dem Fall gelernt. Du hast es selber gesagt. R ist nicht mehr ausgebrochen und es gab auch aus Lauerhof keinen Ausbruch mehr seit damals. Und ich denke, da sind wir uns einig. So kann es auf jeden Fall bleiben. Wenn Sie, liebes Publikum, noch mehr über echte Kriminalfälle aus unserer Region erfahren möchten, empfehle ich Ihnen auf jeden Fall auch die anderen Folgen unseres Podcastes da mal reinzuhören. Die gibt es natürlich auf lnonline.de, aber überall da, wo es Podcasts gibt und unter anderem auch bei Spotify. Und dort haben wir diese Staffel wirklich viele spannende Gesprächspartner. Unter anderem sprechen wir mit einem ehemaligen Leiter der Lübecker Mordkommission oder halt eben mit der forensischen Psychiaterin, die ich vorhin erwähnt habe. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Hören Sie da gerne mal rein.
Genau, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Live-Folge heute. Dafür erheben wir uns auch noch mal aus diesen super bequemen Sofas.
Da kommen wir raus, das klappt.
Genau.
Ja. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, danke. Für uns war das hier heute Abend eine kleine Premiere, denn wir waren ja das allererste Mal live mit unserem Podcast. Normalerweise stehen wir ja nur an den Mikros. Keiner sieht uns, keiner beobachtet uns. Und wir erzählen einfach in unserem kleinen Kämmerlein. Heute waren wir hier live, Sie waren alle mit dabei. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und gleichzeitig ist das auch ein kleiner Abschluss jetzt für uns, denn diese Live-Folge, die in 2 Wochen erscheint, das ist die letzte Folge der 2. Staffel von True Crime Lübeck. Aber wir dürfen schon mal verkünden, dass wir auf jeden Fall weitermachen und es auch eine 3. Staffel geben wird. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Sven, dass du heute hier mit uns auf der Bühne warst.
Sehr gerne, danke dir.
Und natürlich auch vielen Dank, lieber Lars, dass du uns diese spannende Geschichte von Christian Bogner erzählt hast.
Sehr gern, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und natürlich möchten wir uns auch bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute hier waren, dass Sie uns zugehört haben. Und wir hoffen, dass es Ihnen auch gefallen hat. Für uns war es auf jeden Fall sehr spannend und hat uns auch viel Spaß gemacht, heute Abend hier zu sein in Travemünde auf dem Weite Welt Festival.
Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.lnonline.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.